Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Klartext Klima. Zusammenhänge verstehen, loslegen und effektiv handeln. Davon handelt das Buch von Sarah Schurmann und darüber unterhält sich Stefan Walli auch mit der Autorin. Sarah Schurmann ist freie Journalistin, Autorin und Mitbegründerin des Netzwerks Klimajournalismus.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Vielleicht haben Sie schon eines unserer Videos oder einen unserer Podcasts gehört. Wir setzen uns hier mit Zukunftsthemen auseinander und wir tun dies auch sehr gerne anhand von Literatur. Zu diesem Zweck lesen wir in der Robert-Jungk-Bibliothek wichtige Neuerscheinungen, fassen die kompakt in unserem Magazin Pro Zukunft zusammen und manchmal nehmen wir uns die Zeit zu überlegen, was waren jetzt die beeindruckendsten Bücher. Nun, einige der beeindruckendsten Bücher haben wir zum Thema Klimawandel und zur Klimakrise ausgewählt. Und in einer neuen Broschüre sagen wir, das sind die 10 Bücher im Jahr 2022 zur Klimakrise, die zu lesen sich wirklich lohnt. Kann man kostenlos auf unserer Homepage herunterladen oder als Broschüre bestellen. Und eines dieser Bücher hat uns besonders angetan, und zwar war das Buch Klartext Klima von Sarah Schurmann. So schaut das Buch aus und Sie sehen bereits die Autorin Sarah Schurmann bei uns zu Gast in diesem Zoom-Kanal. Herzlich willkommen, Sarah Schurmann, die Autorin dieses Buches. Sarah Schurmann ist uns aus Berlin zugeschaltet und Sarah Schurmann arbeitet dort als Journalistin. Und sie ist eine Journalistin, die kritisch zu hinterfragen begonnen hat, warum, wie über die Klimakrise geschrieben oder eben nicht geschrieben wird. Sie war Mitbegründerin des Netzwerks Klimajournalismus in Deutschland und als Autorin für Tagesspiegel, Zeit Online oder die Zeitschrift Weiß, die vielleicht die Jüngeren unter uns kennen, hat sie immer schon Erfahrungen gesammelt, welche Themen bei Medien aufgegriffen werden und welche nicht. Und die Klimakrise wurde oft nicht aufgegriffen. Sie hat sich die Frage gestellt, warum das so ist. Aber zuerst hat sie sich persönlich sehr intensiv mit der Klimakrise beschäftigt. Und das Buch heißt Klartext. Und Klartext Klima bedeutet, dass sie ganz genau auf den Punkt bringen möchte, wo wir in der Klimakrise stehen. Liebe Sarah Schurmann, herzlich willkommen. Wo stehen wir denn, wenn es um die Klimakrise geht?
Ja, wir stehen ziemlich kurz vorm Kipppunkt. Das und diese Dringlichkeit ist, glaube ich, den allermeisten so nicht bewusst. Das schließe ich auch immer daraus, dass ich jetzt so seit 12 Jahren Journalistin bin und mir das selbst erst vor 2 Jahren so richtig bewusst wurde. Und das hat mich damals ziemlich überrascht, weil ich, wie gesagt, schon seit 10 Jahren als Journalistin gearbeitet habe und dadurch irgendwie auch davon ausging, dass ich schon wissen würde, welche Krise ungefähr wie akut ist. Und ich habe vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt schon seit 2 Jahren fast jeden Tag mich über die Klimakrise belesen und versucht zu verstehen, wo wir eigentlich stehen, weil mir immer klarer wurde, okay, das ist irgendwie akuter, als ich bisher auf dem Schirm hatte. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, dass es so einige Menschen schon sehr, sehr klar sehen, wo wir eigentlich stehen. Und ganz viele andere denken, ja, wir wissen, diese Krise ist schlimm, ne? Wir sollten jetzt auch langsam mal was machen. Aber wie wenig Zeit da bleibt, ist, glaube ich, den wenigsten bewusst.
Da gibt es dieses Schlüsselwort Kipppunkte. Der eine oder die andere hat diesen Begriff sicher schon gehört, wenn wir über die Klimakrise gesprochen haben. Aber ich glaube, dem einen oder anderen ist vielleicht gar nicht klar, was man wirklich damit meint. Könnten Sie uns erzählen, welche Kipppunkte Sie für die bedrohlichsten halten und was ein Kipppunkt ist?
Genau, was so ein Kipppunkt ist, definiere ich oft auch erstmal in meinen Vorträgen, um das verständlich zu machen, weil genau, wir haben davon gehört, aber so eine richtige Vorstellung gibt es dann oft nicht. Und Kipppunkte sind praktisch Punkte, an denen Elemente im Klimasystem, das ist so die Definition, kippen können. Das heißt irreversibel, unwiederbringlich, unreparierbar, ohne dass man es wieder zurückholen könnte, in einen anderen Zustand übergeführt werden. Und das Wesentliche und Besondere daran ist auch, dass das praktisch nicht nur Auswirkungen für die Ökosysteme da vor Ort hat. Also so ein Kipppunkt, da gibt es 3 Elemente. Das eine sind Eis- und Permafrostsysteme, sowas wie der grönländische Eisschild. Dann gibt es Ökosysteme wie der Amazonas. oder auch die Korallenriffe. Und dann gibt es so Strömungssysteme wie so der Jetstream oder der Gulfstream. Also das Einzelne wird man schon gehört haben, genau wie das zusammenhängt, ist oft dann Leuten doch nicht klar. Und der Punkt ist halt, dass wenn zum Beispiel Eissysteme wie der grönländische Eisschild kippen, dann können wir das nicht mehr rückgängig machen. Also selbst wenn wir praktisch zaubern könnten und dafür sorgen könnten, dass praktisch an dem Tag, nachdem wir den Kipppunkt erreicht haben, wo dieser Eisschild anfängt, unwiederbringlich abzuschmelzen, auf einmal die Erderhitzung stoppen oder noch mehr zaubern könnten und dafür sorgen könnten, dass wir die Erderhitzung zurückholen. Selbst dann könnten wir nicht mehr stoppen, dass dieser Eisschild abschmilzt. Und das weiterum Besondere bei diesen Kipppunkten ist, dass es nicht nur praktisch dann vor Ort als Lebensraum im grönländischen Eisschild für die Tiere oder auch Pflanzen, die es da so gibt, Auswirkungen hat und auch nicht nur für Küstenbewohner, weil der Meeresspiegel dann um 7 Meter ansteigt, sondern auch, weil wir zum Beispiel dann einen abnehmenden Albedo-Effekt haben. Albedo-Effekt ist, dass, wenn man praktisch von außen auf die Erde guckt, dann ist Eis weiß und das bedeutet, dass praktisch die Energie von der Sonne, die auf die Erde kommt, zurückgestrahlt wird. Und wenn nun aber das Eis abschmilzt, dann verschwindet diese weiße Fläche und sie ist dann nicht nur nicht weiß, sondern sie ist dann schwarz, weil wenn man von oben auf die Erde guckt, dann ist dieses Meer so relativ dunkel. Das heißt, die Energie wird nicht nur nicht zurückgestrahlt, sondern sie wird sogar zusätzlich aufgenommen. Und das bedeutet, dass die Erde sich immer schneller erhitzt und es wahrscheinlicher wird, dass wir weitere Kipppunkte erreichen.
Das sind wahrscheinlich so Punkte, die man als Superbeschleuniger bezeichnen könnte. Ein Turbo-Boost der Klimakrise, ein irreversibler.
Absolut. Und davon haben wir, glaube ich, nicht so richtig eine Vorstellung, was das eigentlich bedeuten wird. Weil im Moment denkt man, glaube ich, noch so, als ich so und so alt war, waren die Auswirkungen ungefähr, keine Ahnung, noch nicht zu sehen. Jetzt sind sie nicht so doll, weil wir sehen, irgendwie ständig gibt es Brände und irgendwo Erdrutsche und irgendwelche Überflutungen. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass man dann einfach weiterrechnet und sagt, okay, und wenn ich jetzt doppelt so alt bin, dann ist es halt doppelt so schlimm. Das stimmt so nicht, sondern es gibt praktisch diese Kipppunkte, es gibt eine nicht-lineare Entwicklung der Klimafolgen und das ist was, was wir auch in der Corona-Krise gesehen haben, was wir einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie sowas funktioniert und das was irgendwie heute noch ganz okay aussieht, morgen halt bei der Corona-Krise exponentiell gewachsen und auf einmal irgendwie eine wahnsinnige Krise und Infektion sein kann. Und genau, beim Klima sind es halt die Kipppunkte.
Mhm. Kann man eigentlich genau sagen, wann diese Kipppunkte eintreten werden? Wir reden viel über das 1,5-Grad-Ziel. Uns ist bewusst, dass die Politik das erreichen will. Uns ist auch bewusst, dass zu wenig Schritte gesetzt werden. Aber das 1,5-Grad-Ziel, würde das eigentlich garantieren, dass wir nicht zu Kipppunkten kommen?
Es gibt eine relativ neue Studie, die jetzt erst im vergangenen September veröffentlicht wurde, wo sich mal unterschiedliche internationale Forscher alle möglichen Studien vornehmen, die sich genau das angucken. Weil man praktisch halt nicht einfach sagen kann, okay, wir wissen, dann und dann wird dieser Schalter umgelegt, sondern das ist was WissenschaftlerInnen bestmöglich abschätzen können. Und dafür haben sie so eine Art Metastudie gemacht und festgestellt, dass 6 wesentliche Kipppunkte wahrscheinlich schon innerhalb der Range des Pariser Klimaabkommens erreicht werden, also zwischen 1,5 und deutlich unter 2 Grad, was ja so die Vereinbarung ist international, dass wir das einhalten wollen. Dass Regierungen das wirklich wollen, würde ich übrigens in Frage stellen, also weil es gibt einfach überhaupt keine Anzeichen, dass in diese Richtung gehandelt werden würde. Und von daher, wir können es nicht 100-prozentig sagen, aber wir wissen, dass wir eigentlich nach allem besten Wissen, Gewissen, aller Rationalität alles tun sollten, um wirklich irgendwo in der Nähe von 1,5 Grad zu bleiben, um so viele Kipppunkte wie möglich abzuwenden.
Wenn man sich diese Situation jetzt ansieht, wir haben eine konstante Klimaerwärmung, wir wissen, wir laufen auf Kipppunkte zu, wir können diese berechnen, wir wissen, was wir tun sollten, wir tun es eher nicht, dann ist das eigentlich eine sehr dramatische Situation und damit kommen wir zu dem, was Sie ganz am Anfang schon angesprochen haben. Als Journalistin setzt man sich mit diesen Themen auseinander, aber im Journalismus, in den Medien hat dieses existenzielle Thema eigentlich nicht den Stellenwert, den es wahrscheinlich haben sollte. Und das ist natürlich jetzt spannend, diesen Aspekt mit Ihnen zu diskutieren. Haben Sie herausgefunden, woran das liegt, dass wir dieses große Thema nicht in den Medien als großes Thema sehen?
Ja, es ist irgendwie banaler, als man denken würde, aber die Klimakrise ist einfach nicht begriffen. Also das, was ich eingangs für mich selbst beschrieben habe, dass mir, obwohl ich mich ja zum Teil sogar 2 Jahre extrem intensiv mit allem beschäftigt habe und so die wesentlichen Daten und Fakten kannte und die Graphen gesehen habe, habe ich es damals geschafft, 2 Jahre lang die Illusion aufrechtzuerhalten, dass das frühestens meine Enkelkinder so richtig hart treffen wird. Und naja, bevor das passiert, werden wir es bis 2050 schon irgendwie gelöst haben, weil wenn nicht, wären wir ja schön blöd. Und was Ähnliches stelle ich halt auch bei meinen Kolleginnen fest. Also man hat durchaus mal von Kipppunkten gehört und man hat vielleicht auch mal von diesem CO2-Budget gehört und so, aber wie das jetzt richtig miteinander zusammenhängt, wie akut was ist, das ist halt oft wirklich einfach nicht begriffen und dadurch kommt es praktisch auch, weil es nicht da so ein, sag ich mal, Klima-Allgemeinwissen in den Redaktionen gibt, anders als bei der Corona-Krise zum Beispiel, wo wir als Journalistinnen mit der Öffentlichkeit gleichzeitig und zum Teil auch mit den Virologinnen eigentlich gelernt haben, wie funktioniert dieses Virus, R-Wert, Inzidenzen, Aerosole, was ist das, wie funktioniert das alles? Und dann konnten wir in den Redaktionen halbwegs informiert, sage ich jetzt, darüber diskutieren, okay, wie sinnvoll ist so ein politischer Ansatz, den wir hier gerade hören? Wie wichtig oder dringend ist irgendein Thema? Wie hoch priorisieren wir das? Wo geben wir Ressourcen rein? Und bei der Klimakrise ist es anders. Da ist es so, dass wir aufgrund der historisch gewachsenen, ja doch irgendwie sich schon seit Jahrzehnten schleppenden Krise oder aus dem Klimawandel wurde halt eine existenzielle Krise, gab es immer so die Struktur, dass es einzelne Fachjournalistinnen gab, die sich besonders gut mit der Klimakrise auskennen. Aber es gibt kein Fachwissen über diese Zusammenhänge in der Gesamtredaktion. Und in so einer Redaktionskonferenz ist es nicht mal eben möglich für die eine Kollegin, die sich mit Klima auskennt, das der restlichen Redaktion zu erklären, warum sie dafür kämpft, dass ihr Thema besonders groß auf die Titelseite kommt oder irgendwie noch stärker behandelt wird, weil das macht der Sportkollege ja auch, ne? Der ist auch der Meinung, dass er das wichtigste Thema hier heute hat. Und die Kollegin aus der Kultur auch. Das heißt, wir haben ein Missverständnis, dass Klima irgendwie ein Thema sei, ein Thema wie andere auch. Und es ist nicht in der Gänze begriffen, dass wir hier wirklich über eine existenzielle Krise reden, die alles bedroht, unsere Lebensgrundlagen, alles, und dass wir die anders journalistisch behandeln müssen.
Ein wichtiges Kriterium, wenn ich mir eine Zeitung kaufe, ist, dass ich Neuigkeiten lese. Das Problem im Klimawandel könnte natürlich auch sein, dass es gar nicht so viel Neues gibt, dass es einen ganz langsamen, stabilen, dramatischen Trend gibt, der sich jeden Tag um ein Tausendstel in eine falsche Richtung weiterentwickelt. Es ist wahrscheinlich schwierig, Zeitungen mit diesen Schlagzeilen zu verkaufen.
Jein, also das ist was ich oft von Kolleginnen höre, aber ich würde sagen, wenn man einmal verstanden hat, wie akut diese Krise ist, in der wir sind, dann gibt es einfach jeden Tag wahnsinnig viel Neues. Wir hätten eigentlich die Möglichkeit, ähnlich wie in der Corona-Krise damals auch, so einen News-Ticker zur Klimakrise zu füllen, weil wir praktisch jeden Tag neue politische Entwicklungen haben. Wir haben jeden Tag irgendwo auf der Welt Katastrophenentwicklungen. Wir haben mehr oder weniger jeden Tag neue Studien und so weiter und so fort. Und wenn einem die Dringlichkeit bewusst ist, dann ist einem auch klar, warum es schon einen Unterschied macht, ob jetzt zum 10. Mal sich erhärtet, dass es der Amazonas kurz vorm Kippen ist oder nicht, weil es halt wirklich einen Unterschied macht, ob er kippt oder nicht. Und weil das immer praktisch nicht ausreichend begriffen ist, welche Konsequenzen das alles hat, ist es halt genau dieses, ja, das wissen wir doch, dass der Amazonas kippt, ja, das wissen wir doch, dass das irgendwie alles schlimmer wird. Aber ich gebe mittlerweile Workshops für Journalistinnen und erkläre da einmal kurz anhand so 10 Punkten, wo genau stehen wir eigentlich, was so im Wesentlichen auch das erste Kapitel meines Buches ist. Und ich kann dann sehen, wie das bei Leuten wirklich so klick, klick, klick macht. Und ich gebe ihnen danach ganz normale Themen, die wir Journalisten schon 100-mal behandelt haben und sage ihnen, okay, ohne dass ihr euch jetzt weiter damit auskennt, was eigentlich die Details dieses Themas sind, wie würdet ihr das jetzt aufbereiten? Und das funktioniert jedes Mal. Die Kolleginnen wissen sofort, dass sie das Thema anders drehen müssen, dass sie mit anderen Expertinnen reden müssen und so weiter und so fort. Weil wenn klar ist, wie akut diese Krise ist und wie umfassend, dann verschiebt sich der Blick darauf, was jetzt wirklich dringlich ist und was neu ist. Und von daher bin ich da nicht so pessimistisch.
Ein anderes Problem, auf das man immer wieder stößt, wenn man in Medien sich mit dem Klimawandel und der Klimakrise auseinandersetzt, ist dieser Wunsch im Journalismus, auch im politischen Journalismus, beide Seiten des Argumentes gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Und so war es doch jahrzehntelang eigentlich der Fall, dass Personen, die gesagt haben, dieser Klimawandel finde nicht statt, sei nicht menschengemacht oder ähnliches, ähnlich viel Raum hatten wie Personen, die auf die Klimakrise hinwiesen.
Ja, das war eine Zeit lang das Problem, aber ich würde gar nicht sagen, dass diese Ausprägung davon das größte Problem ist, sondern das, was Sie eingangs beschrieben haben, dass wir praktisch alle möglichen Seiten zu Wort kommen lassen, weil wir dann das Gefühl haben, dass wir journalistisch ausgewogen berichten, zeigt sich selbst dann, wenn alle beteiligten Parteien anerkennen, dass es den Klimawandel gibt und dass der auch nicht so gut ist, ne? Sondern wir haben oft das Phänomen, dass wir Klimapolitik mit Politikjournalismus begegnen und der nimmt erstmal an, dass es, wie gesagt, zu allen möglichen Fragen und Themen unterschiedliche legitime Meinungen gibt. Das ist jetzt demokratisch auch erstmal eine ganz gute Idee, ne? Also so Dinge dann zu präsentieren, damit unsere Leserschaft, unsere Zuhörerschaft sich da ein Bild bilden kann. Der Punkt ist nur, wenn wir das einfach auch bei Themen machen, die naturwissenschaftlich quantifizierbar und qualifizierbar sind, dann verzerren wir, wie wirklich die Realität aussieht und wie die Faktenlage ist. Und das ist dann oft so, dass wir praktisch im Journalismus darüber berichten, keine Ahnung, wie viel bringt es jetzt eigentlich, ein Tempolimit zu machen. Und dann berichten wir, was die CDU dazu sagt in Deutschland oder was die SPD dazu sagt oder die Grünen oder die FDP. Und dann kommt ganz unten am Text immer, nicht immer, aber oft noch so eine Einordnung wie KlimawissenschaftlerInnen, AktivistInnen, Umweltverbände sagen, das reiche nicht aus. Und was gar nicht klar wird, ist, dass diese Meinung da unten, die da präsentiert wird, gar keine Meinung ist, sondern dass das eigentlich die grundlegenden Fakten sind, die wir in diesem Text ganz nach oben heben sollten und an dem wir alle Politikvorschläge abmessen sollten, daraufhin, ob sie überhaupt versuchen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und dadurch entsteht ein sehr verzerrtes Bild davon, was Meinungen sind und was Fakten sind und wie wert man die beurteilen kann.
Sie schauen sich die Entwicklung des Klimajournalismus immer wieder und regelmäßig und bis heute an. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, sehen Sie da eine Entwicklung, dass der Klimajournalismus eine höhere Qualität erreicht, dass er den Umständen immer mehr gerecht werden kann? In welche Richtung geht der Klimajournalismus?
Man muss schon sagen, dass sich da in den vergangenen Jahren einiges entwickelt hat. Jetzt auch gar nicht erst irgendwie, seitdem ich meinen offenen Brief veröffentlicht habe oder seitdem ich mit irgendwie Kolleginnen das Netzwerk auch gegründet habe, sondern das fing ja eigentlich an mit Fridays for Future, dass erkannt wurde, da haben wir so ein Thema verpennt. Der Punkt ist nur, das ist kein Thema, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern die Klimakrise ist halt eine existenzielle Krise, ein Querschnittsthema, eine Dimension, die sich überall durchzieht und wo wir überall die vorhandenen Verbindungen mit berichten müssten. Und ich sehe, dass es eine Entwicklung gibt. Ich sehe auch, dass es praktisch in den Redaktionen Bestrebungen gibt, irgendwie Klimateams zum Teil aufzubauen oder neue Formate anzubieten und so weiter und so fort. Aber neue Formate können in dem Sinne nur eine Übergangslösung sein, die erstmal dafür sorgen, dass das Thema nicht immer wieder hinten runterfällt, sondern es einen festen Platz gibt, den man immer füllen muss. Gleichzeitig präsentieren sie damit Klima, wie gesagt, weiterhin wie so ein Thema und angesichts der ganzen anderen Krisen, die wir auch mittlerweile haben, die oft auch mit der Klimakrise zusammenhängen, kann ich auch verstehen, wenn man jetzt persönlich als Leserin, Hörerin am Abend sich auch was anderes auswählt und da jetzt nicht mehr drauf klickt. Von daher ist praktisch die Präsentation der Klimakrise als ein Thema, nicht die Lösung, sondern wir müssen dahin kommen, A, die Dringlichkeit anders darzustellen und B, dieses Querschnittsthema sichtbar zu machen. Und dafür müssen wir noch ein bisschen an Geschwindigkeit aufholen in der Branche auch, damit wir da noch rechtzeitig hinkommen.
Herzlichen Dank, Sarah Schurmann. Viel mehr und viel genaueres und viel Zusätzliches kann man in diesem wunderbaren Buch Klartext Klima lesen, das Sarah Schurmann verfasst hat und das von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen zu einem der 10 wichtigsten neuen Bücher zur Klimakrise ausgewählt wurde. Wer Kurzfassungen dieser Bücher lesen will, die gibt's bei uns auf unserer Homepage. Jetzt geht es bei uns hier weiter in einer Diskussion mit Sarah Schurmann und vielen Leuten, die uns jetzt besuchen werden und einen längeren Vortrag anhören. Wenn Sie mal dabei sein wollen bei einem Vortrag hier vor Ort in Salzburg oder digital, dann schauen Sie auf unsere Homepage, was unsere nächsten Themen sind, unter www.jung-bibliothek.org. Liebe Sarah Schurmann, herzlichen Dank. Es war eine große Freude und sehr interessant, mit Ihnen über das Thema zu sprechen.
Danke für die Einladung.